Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute den Rüdiger mitgebracht und wir wollen über Generative AI sprechen.
Ja, Frederik, vielen Dank für die Einladung. Schade, dass Tobi heute krank ist. Freue mich aber umso mehr, dass ich dafür den Platz hier habe. Und ich gehe davon aus, dass das Thema, so wie es uns alle umtreibt, werden wir Tobi bestimmt auch noch mal zu dem Thema hören.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Sehr
Lass uns
schön.
doch einfach mal mit was ganz Praktischem anfangen.
Ja, gerne.
Also mich treibt das Thema jetzt ungefähr so seit einem Jahr um, dass ich das wirklich mal ausprobiere. Tatsächlich auch in einem der ersten Folgen, ich glaube sogar in der allerersten Folge, die wir letztes Jahr ja gestartet haben, haben Tobi und ich da auch schon drüber gesprochen. Da ging das ja gerade so los mit ChatGPT, dass das veröffentlicht wurde. Aber was sind so die Sachen, die du vielleicht im Alltag benutzt, die du heute regelmäßig einsetzt?
Ja, also bei mir war es bei VR zum Beispiel oder bei XR war es lieber auf den ersten Blick. Also das habe ich ausprobiert und habe gedacht, ja, das ist genau mein Ding. Deswegen ja auch der Podcast hier im VR-Studio, ne? Genauso muss es sein. Bei KI war es am Anfang ein bisschen, ja, war es ein bisschen schwieriger, weil ich mich halt auch einfach am Anfang gefragt habe, was ist denn das? Was kann das? Braucht man das? Ich habe doch Google. Was brauche ich da? Irgend so ein System, was mir Antworten gibt. Ich recherchiere das selber. Habe dann aber trotzdem angefangen, mich damit zu beschäftigen und vor allen Dingen am Anfang mit ChatGPT. Das war so meine Hype-Kurve, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gucke ich mir das auch an. Bin dann auch noch relativ schnell bei Midjourney gelandet und habe einfach mit rumgespielt. Ne? Also so typische erstmal Fragen gestellt, gucken, wie die Antworten sind, dann mal geguckt, ja, Generative AI, was heißt denn Generative? Gib mir mal vor, was die besten Punkte sind, um Marketingplan aufzustellen oder so. Also wirklich so simple Fragen, die man sonst selber per Google recherchiert hätte oder so. Und muss sagen, dass ich am Anfang dann doch sehr schnell beeindruckt war über das, was es kann. Und da war es bei mir aber auch wirklich abhängig von den Tools. Bei ChatGPT war es so, bei ChatGPT war es, da hat sich die Lernkurve kontinuierlich verbessert und meine Begeisterung hat sich in dem Maße kontinuierlich gesteigert. Und ich habe immer angefangen, komplexere Fragen zu stellen. Und das war super spannend, auch in der Reise. Und ich habe neulich erst einen Blogpost veröffentlicht, wo ich genau über diese Reise auch nochmal schreibe, weil ich habe dann irgendwann angefangen, ChatGPT und bis heute wie einen Kollegen zu behandeln. Also ich schreibe, hallo, kannst du mir bitte helfen? Oder ich sage auch am Anfang, vielen Dank. Und totaler Quatsch, es ist eine KI. Aber die ganze Art und Weise, wie ChatGPT aufgebaut ist, wie das funktioniert, hast du plötzlich eine ganz andere Art der Interaktion?
Ja, richtig. Also das ist auch was mir aufgefallen ist, also ich bin auch erstmal am Anfang sehr bei so fragenden Sachen gewesen, wo du sagst, so ein bisschen wie Google eigentlich. Ich finde aber, dass die Stärke ja vor allem dann darin liegt, ne, du hast das gerade schon so angedeutet, ja, schreib mir mal so ein schnelles Konzept oder sowas oder eine Struktur für einen Blogartikel oder sowas, wo man einfach sagt, hey, da müsste ich mich jetzt auch irgendwie erstmal brainstormen und so. Und dann hat man so einen Ansatz, wo man irgendwie anfängt. Und da finde ich, dann ist auch die Stärke, ne? Also, und deswegen heißt es ja auch Generative AI, es soll nicht Fragen beantworten, ne? Also, das ist dann so, was ist dann der Unterschied dann zwischen Google oder vielleicht einem Sprachassistenten wie Siri oder so, die einem dann sowas raussucht. Und da merkt man dann schon, und da gibt es jetzt zwei Sachen. Du hast Midjourney auch erwähnt. Einmal so diese textbasierten Sachen und dann aber auch Bild-KIs, ne? Midjourney ist eine Bild-KI. Oder jetzt gerade ist DALL-E 3 rausgekommen und zum Beispiel in Bing integriert. Also seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr habe ich jetzt die Bing-App installiert. Ich habe in meinem Leben Bing immer nur benutzt, um
Ging mir genauso.
Google runter zu, also ne, es war so, auf einem Windows-Rechner war irgendwie der Edge vorinstalliert, dann habe ich halt eingegeben Chrome, habe den Chrome runtergeladen und habe dann irgendwie Google genutzt. Das war so meine Berührung mit Bing und dann immer aus Versehen irgendwie unten in der Windows-Suchleiste irgendwie vielleicht, dass man dann noch automatisch zu Bing weitergeleitet wurde. Aber
Das stimmt.
das ist jetzt anders geworden. Also ich benutze es Bing immer noch nicht regelmäßig, weil ich dann einfach direkt zu ChatGPT finde aber diesen Ausblick spannend, den Microsoft da einfach aufzeigt, indem sie halt eben sagen, ja, wir nutzen das jetzt in allen unseren Produkten. Ne, das ist eben Bing da, und so richtig kommt Google da nicht mit. Und da war ich überrascht, muss ich sagen. Also Bart, ich habe es ausprobiert, aber es hat mir nicht so die Ergebnisse geliefert, die ich irgendwie wollte. Das tut auch ChatGPT tatsächlich nicht immer. Da finde ich wiederum spannend. Bei Bing habe ich ja direkt auch die Quellenangaben dazu und auch aktuelle Ergebnisse aus dem Internet. Das habe ich bei ChatGPT ja nur auf Umwegen. Also das ist schon spannend. Da ist sehr viel Entwicklung gerade da, ja.
Absolut. Und wobei gerade der letzte Punkt, das haben sie jetzt geändert, wenn du ChatGPT 4 benutzt, also quasi die OpenAI-Variante, wo du auch dann den Account für bezahlst. Dort kannst du mittlerweile als Beta-Feature einstellen, dass er Websuche mit integrieren soll. Das heißt, du hast dann die, sonst hast du von ChatGPT die Antwort bekommen, meine Daten basieren auf 2021, alles davor habe ich nicht. Jetzt mittlerweile ist die Websuche mit integriert. Das heißt, wenn du das aktivierst, hast du ChatGPT plus Bing in einem. Und das macht die ganze Sache dann auch wieder attraktiv. Und überhaupt, was sie alles in ChatGPT 4.0 auch machen, das Data Analytics Modul zum Beispiel. Ich glaube, es heißt Advanced Data Analysis, ist auch ein Beta-Feature, kann man aktivieren für ChatGPT 4.0. Und da ergeben sich dann plötzlich Use Cases. Du kannst direkt Excel-Dateien erstellen lassen. Du kannst einfach Rohdaten reingeben und er macht dir die Grafiken dazu. Wir haben ja einen Kollegen, kennst du auch, unser Kollege Alexei, nutzt ChatGPT, um 3D-Dateien zu erstellen, zum Beispiel aus Graphen, um sie dann in VR zu verwenden. Und und da merkt man dann wirklich, was eigentlich die Power hinter Generative AI ist. Aufgaben, die früher aufwendig waren, mit viel Expertenwissen, sind jetzt für Leute, die das nicht hauptberuflich machen, sehr, sehr schnell können sehr schnell erledigt werden.
Ja.
Und das ist ja auch so, wenn man das auch mal guckt bei Apple, was ist am iPhone so toll? Manche Dinge, die früher kompliziert waren, sind mittlerweile einfach. Ich glaube, du hast es neulich ausprobiert. Freistellen von Leuten aus einem Foto. Früher ein Riesenaufwand mit Maske und allem Möglichen. Heute hältst du einen Finger, glaube ich, drauf und dann ist die Person freigestellt. Und, und so ähnlich ist ChatGPT auch und andere Generative AI-Tools. Ne? Also es ist jetzt nicht nur ChatGPT.
Genau, also das heißt ja auch viel so im kreativen Bereich, also ich benutze das zum Beispiel fast täglich für meine Social-Media-Aktivitäten, ne? Das heißt, ich gebe irgendwie eine Idee in eine Text-KI und die gibt mir dann entsprechende LinkedIn-Post dann meistens raus, dann passe ich das ein bisschen an, personalisiere das noch ein bisschen und dann ist es schon meistens ein super Inhalt. Es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf den Input an, ne? Also dass du halt auch also nur so 2-3 Wörter dann reinzugeben, ja, dann schreibt er da auch irgendwie so einen langen Post, aber der ist natürlich irgendwie sehr generisch. Da kann jetzt meine Followerschaft dann nicht so viel rausziehen. Von daher, man muss schon auch ein bisschen was Persönliches reingeben. Ne? Es gibt irgendwie so ein Meme, da schreibt jemand eine E-Mail, schreibt der Generative AI quasi so einen Satz hin, die schreibt eine ganze E-Mail. Ja. Das geht zu dem nächsten gegenüber, der nimmt die E-Mail, packt die in Generative AI, passt mir das mal zusammen, es kommt wieder derselbe Satz raus, den der andere vorher reingegeben hat. Ne? Also da muss man ja auch so ein bisschen aufpassen, dass man das Tool, also es ist halt irgendwie für mich, es ist ein Tool, und man muss halt gucken, wo macht Sinn und wo vielleicht auch nicht. Und es gibt, also zum Beispiel Stock Libraries benutze ich viel, viel weniger inzwischen, weil ich einfach sage, ey, hier, Bing, erstell mir mal ein Bild von X, ja. Und dann habe ich halt oft genau das, was ich wirklich will und muss mich nicht durch eine große Library durchsuchen, wo ich dann gar nicht genau das finde, was ich brauche. Das stimmt nicht immer, weil auch die Herausforderung ist, den richtigen Prompt zu finden. Und da nutzen wir beide ja, glaube ich, inzwischen, ich hatte dir das, glaube ich, mal irgendwann gezeigt, dieses Poe, also POE, so wie, ich glaube, heißt ja in Englisch Gedicht auch, wo du ja trainierte Bots hast, die dann quasi zum Beispiel explizit für Midjourney dann eine Prompt schreiben. Also du schreibst eigentlich nur so 3-4 Wörter da irgendwie hin oder was dir halt gerade einfällt und der packt es dann so perfekt zusammen, dass das eine gute Prompt dann wieder für die nächste KI ist. Ja. Das ist schon nochmal irgendwie ein Game Changer für mich gewesen auf jeden Fall. Das hat mir nochmal wieder einen Push gegeben, das wieder mehr zu nutzen.
Genau, also für die Hörer, die URL ist poe.com, also poe.com. Ist eigentlich eine Plattform, wo jeder Bots veröffentlichen kann, die er geschrieben hat. Da gibt es aber auch sehr, sehr gute Prompt-Engineering-Bots, gerade für Midjourney, DALL-E und andere. Und das war für mich auch nochmal ein Game Changer, weil ich hatte ja anfangs gesagt, bei Midjourney war es eine andere Journey. Aha. Da war es wirklich so, am Anfang war ich total beeindruckt von den Fotos. Und als ich dann aber weg wollte von diesem rein random Fotos erstellen zu, ich möchte genau das haben und genau so soll das aussehen, da ist Midjourney sehr schnell sehr frustrierend geworden. Und da bin ich dann mit Stocksuchen sogar teilweise schneller und besser dabei. Aber tatsächlich, Poe hat mir geholfen. Da gibt's einen sehr coolen Midjourney-Bot. Der macht die Prompts so gut, dass man viel, viel näher rankommt. Mhm. Und das Schöne ist, wenn du dann siehst, wie die Prompts geschrieben werden, kriegst du selber ja auch wieder mehr Skills, wie man Prompts schreibt. Also Richtig. Bei Midjourney die beiden für mich wichtigsten Parameter sind, also wer Midjourney kennt, man kann am Ende Parameter mitgeben, minus minus leiten die Parameter ein und es gibt zwei Stück, die ich genial finde. Der eine ist minus minus AR, damit gibst du die Ratio an, also 2:3, 1:1, 16:9, also kannst die Bildgröße angeben. Und den zweiten, den finde ich noch viel spannender, ist minus minus C, das ist der sogenannte Chaos-Faktor, weil Midjourney macht dir ja immer vier Bilder. Am Anfang, dann kannst du dich für eins entscheiden und wenn du den Chaos-Faktor zwischen 1 und 10 einstellst, stellst du ein, wie sehr diese vier Bilder voneinander abweichen dürfen.
Ah ja, okay.
Das heißt, ich stelle den im Moment immer auf ganz hoch, damit ich überhaupt einen guten Vergleich habe, weil sonst sehen alle vier Bilder gleich aus. Und das habe ich aber auch nur gelernt, weil ich gesehen habe, wie der Bot bei Poe mir das geschrieben hat.
Ja.
Und ja, das ist ziemlich cool. Und ansonsten, wir können ja gleich noch mal auf ein paar professionelle Use Cases eingehen. Genau. Aber was mir neulich noch richtig Spaß gemacht hat, wir haben ein etwas längeres Abendritual mit meinem Sohn. Und wir haben neulich mal aus Spaß einfach ChatGPT mitgegeben, hey, brauchen eine gute Nachtgeschichte für einen Achtjährigen. Die Wörter sollen drin vorkommen und Lesezeit ungefähr 15 Minuten. Und dann hat er uns da so eine kleine Gute-Nacht-Story geschrieben und die hat echt Spaß gemacht. Ne? Und dann noch bitte als Detektivgeschichte oder bitte als Halloween geeignete Kindergeschichte oder. Und das ist zwar kein Business-Use-Case, der hat aber echt Spaß gemacht, weil dann sitzt du da, siehst zu, wie er das schreibt, Kinder sind aufgeregt und dann ist es hinterher nur noch eine coole Geschichte. Und das ersetzt jetzt kein Kinderbuch, es ersetzt auch keinen Autor. Aber für sowas ist das dann halt geil. Und das hat echt Spaß gemacht.
Ja. Ja, ich glaube, das ist doch jetzt auch ein guter Punkt. Also ich sehe das auch, ne, dass das halt so schöne Spielereien irgendwie gibt und vor allem auch Leuten, die jetzt nicht so kreativ sind, eigentlich auch nochmal Möglichkeiten gibt. Oder was heißt nicht kreativ? Nicht handwerklich zum Beispiel gut zeichnen können, gut malen können, gut fotografieren können oder so, ne? Die können auf einmal ihre Ideen, die sie im Kopf haben, verbildlichen oder vertextlichen, ne, ja. Obwohl man das vielleicht handwerklich eigentlich gar nicht so gut kann, weil diesen handwerklichen Part eben dann eine Generative AI zumindest zu einem gewissen Teil übernehmen kann. Oder wie du schon sagst, man kann so Parameter mitgeben und darauf kommt es dann auch am Ende an, ne? Also so eine AI kann ja auch lernen, welchen Schreibstil man irgendwie nutzt. Irgendwie, ne? Man kann zum Beispiel sagen, okay, man gibt jetzt die letzten 10 Social Media Posts dem mit und man sagt halt, schreib in diesem Stil jetzt den nächsten und so, ne? Also das ist ja total Wahnsinn, was man da für Möglichkeiten hat. Aber man muss sich damit tatsächlich auch auseinandersetzen, wenn man nicht nur so ein 0815 Ergebnis haben will.
Nee, also es ist eine Verschiebung. Also ich finde, was Generative AI schafft, und da kommen wir jetzt auch wirklich nach und nach mehr wieder in den Business-Kontext rein, ist einfach, es nimmt dir ein Stück weit die frustrierenden Routinearbeiten ab, so dass du dich auf den Kreativprozess konzentrieren kannst. Also,
richtig.
Und so geht's mir vor allen Dingen auch mit ChatGPT. Also wenn man jetzt einen längeren Aufsatz schreibt oder einen Essay oder irgendwas. Ganz ehrlich, da gehört eine Einleitung dazu. Da gehört auch ein Kapitel zum Beispiel, also mal angenommen, wir schreiben einen Essay über gutes Prozessmanagement und Projekt, dann gehört da zum Beispiel einfach die Standardprozessaufteilung nach Porter mit rein. Das kann jeder in einem Buch nachlesen, das kann jeder selbst googeln. Früher musstest du halt googeln, nachgucken, kopieren, abschreiben gegebenenfalls. Und das hat Zeit gekostet. Heute kann ich diese allgemeingültigen Sachen, dafür ist Generative AI super geeignet, kann mir das schreiben. Es ist nicht schlechter oder besser als das, was jeder im Buch nachlesen kann. Aber ich kann mich auf die eigentlichen Kapitel und auf die eigentlichen Themen, wo ich dran bin, wo dann meine Expertise einfließt, wo mein Know-how einfließt, wo ich auch Zeit für Deep Dive brauche, darauf kann ich mich konzentrieren. Genau. Ja, und ich genauso ist es mit PowerPoint oder so. Ja. Du verbringst Stunden damit, im PowerPoint die richtige Formatierung zu suchen. Ich glaube, so, und hast dann halt wirklich wenig Möglichkeiten, dich auf den Kreativprozess zu konzentrieren. Mhm. Und das wird besser.
Und ich sehe das zum Beispiel, also du hattest das ja auch gerade schon angesprochen, mit den 3D-Modellen, die Alexei erzeugt, ja, eben einfach direkt aus, ne, letztendlich einer CSV, also Tabellendaten, ja, werden dann dreidimensionale Diagramme erzeugt. Das hätte er ja mit seinem Skillset normalerweise irgendwie, weiß ich nicht, entweder hätte er sich da reinarbeiten müssen in irgendein 3D-Modeling-Tool oder man hätte das halt extern vergeben müssen. Das ist aber, wenn du das jetzt für einen Prototypen einfach nur mal machen willst, machst du es dann halt einfach nicht. So, ne? Und jetzt ist es halt möglich, innerhalb von wenigen Minuten wirklich aus einer CSV über eine KI ein 3D-Modell in VR zu sehen, aus Daten, die halt sehr aktuell sind und nicht einfach nur irgendeine Form in 3D darstellen. Das ist schon extrem cool gewesen. Das habe ich auch gesehen, das Beispiel. Und das zeigt es halt so, dass man halt wirklich die Möglichkeit halt als Einzelner musst du nicht mehr so viele, oder du brauchst diese ganzen Fähigkeiten nicht immer sofort. Wenn es dann in die Tiefe geht, ne, wenn es dann genau sein soll oder in Realtime oder so, dann ist das nochmal was anderes. Aber so, um so Prototypen zu bauen, finde ich das auch super stark. Und da kommen wir jetzt ja auch noch mal zu einem so ein Business Case, den ich halt extrem sehe, ist es natürlich, dass das auch in der Entwicklung unterstützt. Ne, da habe ich auch in den letzten Monaten ein neues Wort gelernt, DevX, also Developer Experience, dass ich dann jetzt also in meine IDEs, also in Entwicklerumgebungen, solche Co-Piloten, ich glaube bei Microsoft heißt es auch Co-Pilot, ne, und auch bei GitHub glaube ich auch, dass dann wirklich so ein Co-Pilot halt eben die Funktionen erweitert. Oder das hat sogar schon Einzug gefunden in Roblox, wo du ja auch so eine Art Entwicklerumgebung hast, wo du dann eigene kleine Roblox-Minispiele programmieren kannst, wo du dann einfach in den Kommentar eingibst, hier, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, dass der Spieler, wenn er hüpft, irgendwie noch bunte Regenbogen sprüht oder so, weiß ich nicht. Dann gibst du das als Kommentar ein und der schreibt dir einfach den Code dahin.
Genau. Und das macht dich halt schneller und das macht dich effizienter. Und klar, also ich meine, ich kenne natürlich auch die ganzen Diskussionen um Generative AI, ob das Jobs kostet und auch die ganzen Streiks bei den Drehbuchautoren in Hollywood, die jetzt extra Klauseln reingenommen haben, um sie vor KI zu schützen. Ich glaube, diese Diskussionen müssen alle auch geführt werden. Das ist unheimlich wichtig, weil, und da muss ich sagen, da bin ich als VR-Freund ein bisschen neidisch auf KI. Den Hype, den KI gerade erlebt, aber auch mit der Durchdringung, wie einfach es für jeden zugänglich ist. Das würde ich mir für VR noch wünschen. Mhm. Aber KI wird nicht mehr weggehen. Also KI ist gekommen, um zu bleiben. Es wird Bereiche stark verändern. Es wird Jobs kosten. Es wird aber auch neue Jobs generieren, wie eigentlich jede technologische Revolution. Und tatsächlich würde ich KI als technologische Revolution einordnen. Und meine Generative AI ist ja auch nur ein Bereich. Es gibt noch KI-Mustererkennung, KI-Bilderkennung etc. Aber alleine der Bereich Generative AI, wenn man das jetzt mal in Zahlen sieht, es gibt eine ganz interessante Studie von McKinsey. Mhm. Generative AI wird ein Äquivalent von zwischen 2,6 bis 4,4 Billionen Benefit zugesprochen. So, was soll das heißen? Warum sprechen Sie nicht von Revenue oder mehr Profit, mehr Umsatz, sondern von Benefit? Weil ich glaube, das Spannende mit KI ist, KI sorgt nicht unbedingt dafür, dass du plötzlich mehr Geld machst, dass du mehr Revenue, also mehr Umsatz hast, mehr Gewinn hast, aber KI macht dich effizienter. Und wenn du KI nicht einsetzt, wirst du gegenüber den Leuten, die KI im Unternehmen verankern, einen signifikanten Nachteil haben. Also wenn ich zwei Entwicklerteams habe, das eine nutzt KI, das andere nicht, das KI-Team wird immer schneller sein. Klar, man sollte hinterher nochmal Code-Review machen, KI ersetzt keine Entwickler. Ja. Aber du bist am Ende trotzdem schneller und weil du diese zusätzliche Qualitätssicherungsstufe drin hast, bist du am Ende sogar wahrscheinlich sogar besser qualitativ. Und also, wenn man sich das überlegt, und da kommt auch zum Tragen, was du gerade gesagt hast, weil die Studie teilt dann auch nochmal auf, was sind so die Major Use Cases, und das verteilt sich natürlich sehr stark, aber was man erkennt über alle Branchen hinweg, ist genau das. Der Software-Engineering-Bereich wird durch KI sehr, sehr stark beeinflusst, und da sind GitHub und Microsoft Copilot nur zwei Beispiele. Und der andere Bereich, und deswegen haben wir auch gerade so viel über Texte und Bilder gesprochen, Marketing und Sales. Da wir Generative AI wird da einen riesen Impact haben, weil alles schneller geht und weil du dich dann, wie gesagt, auf diese Kreativprozesse konzentrieren kannst. Natürlich ist auch die Gefahr dabei, dass dann alles Retorte wird, aber das hast du immer, wenn Leute anfangen, Sachen zu kopieren. Und da kommt dann wirklich das Expertenwissen ins Spiel, damit es eben nicht aussieht wie Retorte. Ja. Und das ist super spannend, und das sind so die Business-Daten dazu. Und ganz ehrlich, mal angenommen, es ist irgendwo dazwischen 3,5 Billionen Euro an oder Billionen Dollar an Business-Vorteil. Das ist eine Menge, das ist ein Riesenmarkt, das ist ein Riesengeschäft, das ist ein Effizienzgewinn, den man mit keiner anderen Technologie so schnell hinkriegen würde. Und deswegen kann ich nur empfehlen, dass jeder sich mit KI beschäftigt, damit er eben dann entscheiden kann. Also KI einfach einzusetzen, sinnlos, macht auch keinen Sinn. Wie alles KI um KI willen, macht keinen Sinn. Aber zu gucken, wo hilft mir KI wirklich und wo nicht, und wir haben heute nur 2-3 Tools angesprochen, ich glaube, es ist also aus dem Kopf heraus über 120 Tools haben wir schon in der Übersicht, die wir so bei uns benutzen. Es gibt noch viel, viel mehr. Da ist für jeden was dabei, und ich kann nur empfehlen, dass jeder sich damit beschäftigt.
Ja, und du hast jetzt eigentlich in ganz vielen Punkten auch nochmal so eine Sache angesprochen, nämlich es nimmt halt auch so Arbeiten ab, die die so wiederkehrend sind zum Beispiel, ne? Ja. Oder die vielleicht langwierig sind. Die kann das sehr schnell erzeugen, oder im Prototypenbereich auch. Und dann ist aber trotzdem immer noch der Mensch, der dann benötigt wird, um auch das zu konzipieren. Ne? Also ja. Wenn ich, früher haben wir immer gesagt, einen schlechten Prozess, wenn ich den digitalisiere, bleibt da immer noch ein schlechter Prozess. Ne, wenn ich jetzt einen Entwickler eine schlechte Softwarearchitektur aufsetzen lasse, wird es immer noch so bleiben, auch nur weil ich jetzt KI nutze. Ne? Also Absolut. Das heißt, diese Skills, dass ich konzeptionell arbeite, die werden dann immer wichtiger, weil das eigentliche Abarbeiten, das kann eben von der KI total gut unterstützt werden. Ne?
Genau, und genauso ist es auch mit ChatGPT oder mit anderen Tools, mit Generative AI. Du musst ja der KI sagen, in welchem Kontext du unterwegs bist, was deine Anforderungen sind. Dafür braucht's aber ein bisschen anderes Mindset. Also du musst halt, und dafür brauchst du dann eigentlich sogar mehr Wissen oder tieferes Wissen, als du vorher gebraucht hättest, weil einer KI zu sagen, ich möchte gerne genau dazu, dem Thema möchte ich gerne etwas mit dem Kontext, weil ich möchte das und das erreichen. Da bist du dann eigentlich schon fast bei agilen Arbeitsweisen, sich nämlich im Vorfeld zu überlegen, was ist genau meine Anforderung, was ist meine User Story, was sind meine Akzeptanzkriterien, was möchte ich am Ende erreichen? Und die KI muss das dann auch noch verstehen und ausführen. Und Prompt Engineering wird mit einer der Skills sein, die für die Zukunft extrem gefragt wird. Und auch heute werden Leute, die in ihrem Thema Experten sind, eine KI anders befüttern und vielleicht auch für ihr Thema andere und bessere Ergebnisse erreichen, als wenn ich jetzt einfach nur schreibe, schreib mir eine Kindergeschichte oder so. Also ein Autor von Kinderbuchautor würde da wahrscheinlich reinschicken, gib mir eine Kindergeschichte mit dem und den Plot in so und so viel Kapiteln. Ja. Ich möchte gerne die und die Spannungskurve haben. Da habe ich ja gar keine Ahnung von.
Genau.
Und deswegen braucht man das immer noch.
Richtig, ja. Ja, und das ist halt genau das. Also das, ich habe ab und zu entwickle ich ja mal so programmiere privat so ein bisschen, ne? Und da habe ich dann natürlich auch irgendwie ChatGPT für genutzt. Und du merkst halt aber, also du kommst in gewissen Sachen, kommst du damit dann voran, aber wenn du das nicht verstehst, was er dir da ausspuckt, ne, dann kommst du auch ganz schnell an deine Grenzen, weil du dann einfach nur irgendwas Copy und Paste zusammenfügst und du weißt halt gar nicht, wie das irgendwie zusammengehört. So, und dann bringt dir das halt tatsächlich halt auch nichts. Ne? Und was mir da auffällt, ist, man muss auch genau gucken, welche Sachen man ersetzt, weil manche Sachen macht man auch, um sie zu machen, also um diesen Weg zu gehen. Ne? Wir haben in einem Workshop mal bei uns eine Persona erzeugen lassen von der KI.
Okay.
Also um sozusagen einfach nur mal so schon mal, dass man das mal schnell auf die Schnelle hat, ja, irgendwie mal so ein Grundkonzept für eine Kampagne, ne? Und dann haben wir gesagt, dann haben wir auch ein Bild dazu erzeugen lassen von der Bild-KI. Und hinterher habe ich dann aber gedacht, eigentlich erzeugt man ja eine Persona, damit man sich damit auseinandersetzt, wie die eigentlich ist, so eine, ja, Persona, ne? Und du machst das nicht, damit sie da ist, sondern du machst es, um dahin zu kommen, wie die eigentlich aussieht. Und das ist aber, also das muss man ja mit allen Tools oder so machen, also mit allen Werkzeugen, ob sie jetzt digital sind, ja, oder nicht, du musst immer dich hinterfragen, ist das gerade irgendwie das Richtige oder nicht? Und und da bietet aber KI eben auch ganz viele tolle Chancen, dass du dich eben in einem Workshop eben nicht auf einmal irgendwie eine Stunde lang mit einer bestimmten Sache beschäftigen musst, weil du einfach sagst, das ist gerade eigentlich nicht unser Fokus, wir wollen uns jetzt gerne damit beschäftigen, brauchen aber das als Grundlage zum Beispiel, ne? Oder eben genau, bei einem Prototypen wieder oder sowas.
Absolut. Und genau das, was du sagst, also bei Themen, wo man den Prozess eigentlich selber nutzen will, um was zu lernen, da hilft mir KI nicht. Wenn es nur um das Ergebnis geht, da hilft mir KI. Und ich meine, wir sprechen gerade über die frei zugänglichen Tools, wo halt wirklich dann auch der Effizienzgewinn drin ist, wenn du es schaffst, die KI mit deinem Wissen, mit deinem Know-how, mit deinen Unternehmensdaten zu füttern. Das ist das, wo dann für die Unternehmen dann auch wirklich etwas bei rauskommt, weil wir machen jetzt gerade erste Projekte, wo wir riesengroße Anzahl von Dokumenten, die heute einfach da liegt, wo jeder immer Stunden wieder braucht, um sie zu durchsuchen. Ist das jetzt das Richtige? Ist es die richtige Version? Und so weiter. Und da machen wir gerade Projekte, das zu vereinfachen, sodass dieses Wissen aus diesen zigtausend Dokumenten jederzeit per Chat zum Beispiel verfügbar ist. Und da ist dann halt wirklich ein mega, mega Benefit drin. Aber auch da kommt genau das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute. Wenn du eine gute KI haben willst, die mit deinen Daten arbeitet, brauchst du gute Daten. Und da fängt es dann halt eben an, ne? Also man muss sich gerade auch, um KI wirklich gut einsetzen zu können, man muss sich Gedanken machen über seine Datenstrukturen. Man muss überlegen, was kann ich daraus ableiten? Welche Systeme habe ich? Welche Informationen brauche ich wie, in welcher Dichte? Um dann eben auch der KI mitzugeben, mit Embeddings, mit Vektor, mit allem drum dran, wie kann sie denn am besten daraus lernen? Und dadurch verschiebt sich halt auch so ein bisschen der Fokus und das ganze Thema Data Management, Informationsmanagement, was eh schon einen hohen Stellenwert hat, wird sich nochmal verschärfen.
Ja. Ja, das ist ja zum Beispiel, also ne, Wissensmanagement im Unternehmen und auch gerade jetzt, wo dann also auf uns ja auch dieses Thema Fachkräftemangel und Generationenwechsel, ja, ne, es geht jetzt eine sehr geburtenstarke Generation geht jetzt so nach und nach in Rente und nimmt ihr Wissen mit. Und das zu schaffen, ne, das halt auch also verfügbar zu machen. Das eine ist ja, dass ich das vielleicht noch in Dokumenten habe, aber es ist ja gar nicht, also diese, ja, Zugänglichkeit auch zu schaffen, das finde ich, das kann zum Beispiel so ein, und das hat eben ChatGPT auf eine sehr einfache Art und Weise gezeigt. Das ist eine Kommunikationsform mit Chat, die wir tagtäglich benutzen, ja, die wir schon kennen. Und im ersten Moment, wenn man das so sieht, denkt man, naja gut, das ist ja wie irgendwie Siri und Alexa und weiß ich nicht, wie sie alle heißen, diese Assistentinnen irgendwie, ist ja jetzt nichts Neues. Aber wenn man es dann ausprobiert, merkt man schon, dass das halt wirklich was ganz, eine ganz, ja, ganz andere Welt ist. Ne? Ja. Und womit wir auch experimentieren, ist dann, dass man eben mit so einer KI dann auch einfach sprechen kann, also dass sie personifiziert ist. Da kommen wir natürlich jetzt schon wieder in den Bereich, wo sich dann auf einmal, weil jetzt ja viele dann auch diesen Abgesang machen, naja, das Metaverse ist jetzt tot, weil jetzt ist ja der nächste Hype und KI. Ne? Und ja, da muss man, finde ich, das muss man immer einordnen und das sehen wir ja auch in unserem Business-Alltag, ne? Solche Sachen, die werden gehypt und dann werden sie auch wieder totgesagt und eigentlich kommen die aber nach und nach. Und das sehen wir ja bei beiden dieser Themen auch, dass sie halt kommen. Und dass man sich damit beschäftigen sollte, um dann eben nicht abgehängt zu werden und genau zu gucken, wo bin ich davon betroffen? Wo kann mir das Vorteile bieten? Ne?
Genau, und gerade Fachkräftemangel ist ein Riesenthema, weil das Knowledge, also gerade wenn viele Leute wie jetzt dann bald in Rente gehen oder anderweitig den Arbeitsmarkt verlassen, hast du natürlich genau diesen Wissensbruch, das ist das eine. Und natürlich hilft es auch, dass du dem Fachkräftemangel anders begegnen kannst. Weil wenn du heute, du hast eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern, sei es jetzt in deiner Organisation, also sei es Unternehmen oder sei es der Public Sektor oder, du hast eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern und die verwenden heute einen gewissen Anteil auf Routinearbeiten. Mhm. So. Jetzt bräuchtest du eigentlich, um zu skalieren, mehr Mitarbeiter, die du aber auf dem Arbeitsmarkt gerade nicht findest. Dann ist es ja genial, wenn du eine KI hast, die diese Mitarbeiter von der Routinearbeit entlastet, so dass sie sich auf die höherwertigen Arbeiten konzentrieren können. Richtig. Und du schaffst ja dann trotzdem mehr als vorher. Du kannst also skalieren und kannst diesem ganzen Fachkräftemangel ein Stück weit entgegenwirken. Nicht vollständig, aber zu einem Teil. Und das wird ein mit zuspitzendem Fachkräftemangel. Und gerade heute Morgen kam erst wieder die neue Bertelsmann-Studie raus, wo genau das thematisiert wurde. Und was drinsteht, ist im Grunde genommen, der Fachkräftemangel spitzt sich zu. Über alle Branchen, über alle Bundesländer und auch über alle Qualifikationsstufen. Wie wollen wir dem denn begegnen? Weil wir können nicht einfach so aus dem Hut wie viele Millionen neue Mitarbeiter auf den Arbeitsmarkt holen. Von der Geburt bis zum Arbeitsmarkt dauert auch ein bisschen länger und wir müssen ja irgendwelche Antworten haben, um dem zu begegnen. Und da ist KI nicht die einzige Lösung, aber sie kann zumindest für einen Teil eine Antwort sein und genau deswegen sollte man sich damit beschäftigen.
Genau, es ist immer so ein Baustein, ne? Und es ist immer, immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen, die da zusammenkommen. Und ich glaube, da ist gerade auch Weiterbildung halt auch zum Beispiel ein Thema, ne? Wenn ich mir das so angucke, dass dann gerade diese etwas einfacheren Arbeiten natürlich dadurch gut ersetzt werden, aber desto komplexer und konzeptioneller das irgendwie wird, desto mehr braucht man dann doch wieder auch den Menschen. Und da müssen wir dann unsere Fachkräfte, die wir dann haben, auch in diese Richtung ausbilden. Von daher ist genau wie du sagst, KI ist ein Baustein, der da irgendwie hilft und wird aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, um alles zu lösen. Ne? So, und absolut. Das ist ja aber auch genau das, was wir uns dann eben da auch genau angucken. Und da haben wir ja dann auch wiederum unsere anderen Themen in der Digitalisierung, die uns auch diese Möglichkeiten bieten, Sachen effizienter zu machen. Ne? Und das muss alles ineinander greifen. Und ich finde, dabei darf man auch den Menschen nicht vergessen. Ne? Und das ist ja zum Beispiel was finde ich, ChatGPT gut geschafft hat, dass du diese Interaktion mit dem Computer auf einmal ganz anders machen kannst. Du kannst mit einer riesigen Datenmenge eben in einer uns als Menschen verständlichen Art und Weise interagieren. Ja. Und das ist so dieses Spannende daran. Und das ist ähnlich, was mich auch an dem Metaverse und Virtual Reality letztendlich auch fasziniert. Ich habe eine andere Interaktion. Es ist halt was anderes, dass wir beide hier zusammensitzen, als wenn wir jetzt das irgendwie mit einem Videocall aufnehmen würden. Ne? Das ist halt ein Unterschied. Und das ist einfach das, was ich da auch spannend finde, da in dieser Zeit heute zu leben, das mitgestalten zu können. Und ich glaube, darum geht's auch, das eben auch zu gestalten. Ne? Also nicht Technologie zu verteufeln oder davor Angst zu haben, sondern sich das anzuschauen und zu überlegen, wo funktioniert es und wo funktioniert es halt auch nicht. Also einfach, dass sich so ganz trocken, auch wenn wir da manchmal sehr begeistert sind, das ist halt nun mal so unsere Art, ne, von Technologie begeistert zu sein. sollte man das sich auf jeden Fall angucken, auch wenn man nicht so diese Begeisterung hat, um diese Mehrwerte einfach mal sich anzuschauen.
Ja, also absolut. Ich glaube, es geht genau darum, was du sagst. Es geht nicht darum, Technologie zu verteufeln oder in den Himmel zu heben. Darum geht's nicht. Es geht darum, zu verstehen, was ist das Potenzial dahinter? Kann ich das für mich nutzen? Wenn ja, muss man sich auf jeden Fall die Frage stellen, ist es moralisch, es zu benutzen? Also da gibt es dann auch ethisch-moralische Fragen irgendwann. Und dann zu entscheiden, okay, und den Weg gehe ich jetzt aber oder ich gehe ihn eben nicht. Das ist völlig auch, was auch völlig okay ist. Aber sich gar nicht damit auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, das Fatalste, weil man dann einfach nicht mal für sich selbst entscheiden kann, ob es gut oder schlecht ist, ob es einem was bringt oder nicht bringt. Und man merkt ja auch schon alleine die Diskussion, als ChatGPT rauskam, mit welche Auswirkungen das, obwohl es nur ein Prototyp in der Beta war, welche Auswirkungen das bereits auf das Bildungssystem hatte. oh, was machen wir denn jetzt mit Studienarbeiten? Was machen wir denn bei Grundschülern und auch später bei weiterführenden Schulen? Was machen wir denn da mit Hausaufgaben? Wieso? Und da merkt man halt, naja, unser Bildungssystem ist halt auf reines Repetieren von Wissen ausgelegt. Und dass dann ChatGPT mal den Anstoß gibt, da vielleicht nochmal drüber nachzudenken, führt für diesen Podcast jetzt definitiv zu weit, aber zeigt, warum dieses Thema so viele Leute umtreibt. Weil es wird, ich kann nicht sagen, ob besser oder schlechter, aber es wird auf jeden Fall anders sein in Zukunft. Und um das mitgestalten zu können und dann nicht einfach hinten dran zu hängen, sollte man sich auf jeden Fall damit beschäftigen.
Das sehe ich genau. Und das wäre doch vielleicht nochmal eine spannende Frage als Abschluss. Wie kann man denn am besten damit mal starten aus deiner Sicht?
Ja, da habe ich zwei Antworten drauf. Also im privaten Kontext würde ich tatsächlich ChatGPT empfehlen. Oder Bing. Bing ist öffentlich zugänglich. Ja. Da hat man noch nicht mal mehr die Hürde mit irgendeinem Login oder so. Wobei du brauchst einen Microsoft-Account. Aber egal. Ich glaube, das ist der einfachste Einstieg, sowohl vom Interface her, wie auch von den Fragestellungen her, und dann einfach zu gucken, was das mit einem macht. Dann würde ich gucken, ob man irgendwelche besonderen Hobbys hat, wo KI helfen kann. Also gerade in der Videobearbeitung. Es gibt so geniale KIs, die dir aus Videos sehr schnell coole Snippets machen für, oder snackable Videos, wie ich neulich von dir gelernt habe, für TikTok, für LinkedIn oder sonstiges. Also sich wirklich einen Bereich suchen, wo man sich auskennt und es damit so ausprobieren. Das ist die eine Antwort. Im Business-Kontext muss ich ganz klar sagen, wir haben genau dafür bei der FME ja unseren KI-Workshop eintägig konzipiert, wo wir genau das mit unseren Kunden machen. Wir gehen durch wir erklären erstmal, was KI ist. Auf nicht technologischer Ebene, stellen dann einige Tools vor, wo die Leute auch hands-on diese Tools ausprobieren. Es ist sogar möglich, selbst wenn man kein tiefschürfender ITler ist, dass wir mit den Teilnehmern selber mal ein kleines Language Model trainieren, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was das denn ist. Und ganz am Ende dieses Workshops steht dann zu überlegen, okay, mit dem, was wir heute gesehen, gelernt haben, wie kann ich das denn bei mir im Business-Kontext einsetzen? Und dann kann jeder gucken, was er damit macht. Und das ist so die zweite Antwort. Also wirklich sich professionell einmal da durchleiten lassen, damit man dann für sich ein Basiswissen hat, um zu entscheiden, wie man damit weitermachen gehen. Das ist so auf der Business-Ebene oder auf der beruflichen Ebene die Antwort, die ich da geben würde.
Super, Rüdiger. Vielen Dank. Wir werden sicherlich mit Tobi noch eine Folge auch weiterhin dazu machen. Und genau, wir packen euch auf jeden Fall in die Shownotes auch ein paar Links. Du hattest ein paar Studien erwähnt. Vielleicht kannst du die noch dann, die packen wir damit rein. Verbindet euch gerne mit uns bei LinkedIn. Stellt uns eure Fragen entweder dort direkt oder in den sozialen Medien, wie ihr mögt. Oder meldet euch bei uns unter podcast@fme.de mit euren Fragen. Oder wenn ihr gerne auch mal als Gast dabei sein wollt, ein tolles Thema habt, meldet euch gerne. Wir freuen uns da immer.
Ihr seht, wir haben hier noch mehrere Plätze frei. Außerdem ist es hier in VR so schön, dass der Tisch automatisch größer wird, je mehr Leute kommen. Von daher gesehen, ihr seid herzlich eingeladen.
Genau, also, alles klar. Dann euch eine schöne Woche.
Ciao.
Bis dann. Ciao.